NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kothe und heute ist Marina Münkler zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Marina Münkler, Sie sind Professorin für mittelalterliche und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der Technischen Universität Dresden und haben etliche Bücher verfasst, unter anderem über die Renaissance, über Marco Polo und gemeinsam mit ihrem Mann, dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler, die Bücher Abschied vom Abstieg und die neuen Deutschen. Und ihr Buch, das sich um das 16. Jahrhundert dreht. Es hat den Titel Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert. Und bei dem Stichwort dramatisch denkt man natürlich, da ist unglaublich viel passiert. Und man blickt ins Buch und es stimmt, es ist wahnsinnig viel passiert, was auch noch auf unsere heutige Zeit abfärbt. Obgleich das 16. Jahrhundert auch ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen ist. Haben Sie denn durch die Arbeit an dem Buch noch mal neue Erkenntnisse sammeln können? Und wenn ja, welche?
Ja, eine ganze Menge. Also zum einen, ich habe ja versucht, das 16. Jahrhundert von drei großen Konfliktlinien her zu skizzieren. Zum einen Entdeckung und Eroberung der neuen Welt. Zum zweiten Expansion des Osmanischen Reiches nach Europa. Das begründet schon mal, dass die Europäer zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen haben. Einerseits expandieren sie selbst. Andererseits sind sie von Expansion bedroht und sie fühlen sich in den letzten Winkel der Welt gedrängt. Gleichzeitig fällt in diesem letzten Winkel die Einheit des Christentums auseinander durch die Reformation und alle diese drei Konfliktlinien verbinden sich miteinander. Also wenn Luther beschuldigt wird, ein Türke zu sein oder es mit dem Türken zu halten, dann beschuldigt er gleichzeitig den Papst, er sei mit dem Türken im Bunde und eigentlich der Antichrist auf dem Thron Christi. Also diese Art und Weise, wie da alles vermengt wird, das ist wirklich spannend. Und dass das alles passieren kann, hat mit einer technischen Innovation zu tun, nämlich mit dem Buchdruck. Der Buchdruck wird ja schon Mitte des 15. Jahrhunderts erfunden und ist eigentlich dazu da, eine perfekte Bibel zu schaffen, all diese Abschreibfehler zu beseitigen, die es immer wieder gibt. Und Johannes Gutenberg schafft das mit diesen beweglichen Lettern. Aber eigentlich sind Ende des 15. Jahrhunderts die Buchdrucker alle pleite, weil diese Bücher so teuer sind, dass kaum jemand sie erwerben kann. Und von den wenigen Prachtexemplaren mit dem Aufwand, der da drin steckt, kann man nicht wirklich leben. Mhm. Wovon man aber sehr gut leben kann, das sind Flugschriften. Es entstehen dann diese Schriften, die sogenannten neuen Zeitungen aus der neuen Welt, die Berichte, die da publiziert werden. Auch Columbus und Amerigo Vespucci werden sehr schnell gedruckt. Kleine, dünne Schriften, nicht so teuer, die man richtig auf einen Markt werfen kann, der dann auch überhaupt erst entsteht. Und für Luther ist das zentrale Medium seines Erfolges. Luther beginnt sehr schnell auf Deutsch zu schreiben. Er ist der erfolgreichste Autor des 16. Jahrhunderts. Und zwar nicht nur, was seine Bibelübersetzung anbetrifft, sondern auch seine anderen großen Kampfschriften. Und das führt dazu, dass sich ein Publikum bildet, dass alle Anteil nehmen, dass alle auch sich fragen, auf welcher Seite sie stehen wollen. Und so werden sie auch adressiert als Partei. Luther hat auch diese Vorstellung von einer Sprache, das erläutert er genau im Sendbrief vom Dolmetschen, wo er sagt, wie habe ich die Bibel übersetzt? Spricht dann davon, die Bibel muss so klingen, wie der gemeine Mann auf der Straße redet, wie die Mutter mit den Kindern spricht. So muss das sein. Und dann kann es den Menschen auch zu Herzen gehen. Das ist eine ganz andere, viel weniger intellektuelle Vorstellung von Religiosität und Theologie, als sie vorher betrieben worden ist. Und so finden alle diese Kämpfe gleichzeitig statt und sind eng miteinander verwoben. Und das war das, was mich fasziniert hat und was ich auch darstellen wollte. Denn natürlich, es gibt sehr viele wichtige Bücher über die Entdeckung und Eroberung der neuen Welt. Es gibt sehr viele wichtige Bücher über die Reformation. Und auch über die osmanische Expansion gibt es das natürlich. Aber selten ist es zusammengesehen worden, eigentlich noch kaum.
Marina Münkler, wir sind mittendrin in der Dramatik des 16. Jahrhunderts, machen jetzt aber eine kurze Pause mit Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar von Johann Sebastian Bach. Warum haben Sie sich Bach gewünscht?
Bach ist mein Lieblingsmusiker. Das ist ein einfacher Grund, und das vermute ich, können sehr, sehr viele sagen, dass Bach ihr Lieblingsmusiker ist. Aber ich habe ihn ausgesucht, weil das die Musik ist, die uns am nähesten ist, wenn man historisch zurückgeht, dann wird es beim 16. Jahrhundert wirklich schwierig mit dem Verständnis dieser Musik. Aber das 17. und frühe 18. Jahrhundert mit Bach, das ist uns sehr nah, obwohl es noch viele Verbindungen zu dieser Musik der frühen Neuzeit hat.
NDR Kultur à la carte. Der Concentus Musicus Wien spielte unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt eher den zweiten Satz aus der Orchestersuite in D-Dur von Johann Sebastian Bach. Und zu Gast ist in dieser Stunde die Literaturwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin Professor Marina Münkler. Und wir sprechen über einen ihrer Forschungsschwerpunkte. Das 16. Jahrhundert sind eben schon eingetaucht in diese ganzen Themen, die sich da miteinander verweben. Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch, dass vieles von dem, was das 16. Jahrhundert kennzeichnet, auch ohne vordergründige Aktualisierungen heute besonders aktuell sei. Zum Beispiel der Kampf um Worte, der Kampf um die Beherrschung der Diskurse und der Kampf um die Wirkmacht der Bilder. Lassen Sie uns mal versuchen, ein Beispiel herauszugreifen. Wenn wir über die Beherrschung der Diskurse sprechen, dann kann man das auf alle Themen, die wir schon besprochen haben, beziehen. Ich würde gern zuerst auf Kolumbus kommen. Kolumbus lässt sich ja dann von der spanischen Krone seine Fahrt quasi finanzieren, möchte den Seeweg nach Indien entdecken und soll dann eben im Auftrag der spanischen Krone das in Besitz nehmen, was immer er da findet. Er kommt zurück, hat in Besitz genommen und danach möchte die spanische Krone quasi diese Inbesitznahme legitimieren und schreibt dem Papst. Und ich dachte gleich, war denn der Papst damals so das Grundbuchamt? Also das ist eine ganz merkwürdige Vorstellung, dass man irgendwo hingeht und sagt, ja, das gehört jetzt mir und jetzt schreibe ich dem Papst und dann gehört es offiziell mir.
Naja, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen hat der Papst in unterschiedlichen Briefen oder Urkunden den Portugiesen zunächst einmal, nachdem die versucht haben, den Seeweg nach Indien in Richtung Süden fahrend entlang der afrikanischen Westküste, um dann Afrika zu umsegeln und nach Indien zu gelangen. Und da hat er ihnen zugestanden, dass für dieses überaus christliche Entdeckungswerk, und die Vorstellung im Hintergrund war immer die Christianisierung, das war der legitimatorische Horizont, dass ihnen dafür quasi Indien und die indischen Inseln zustünden. Dann aber hat Kolumbus den sehr viel kürzeren Seeweg gewählt, wie er dachte, um nach Indien zu kommen, nämlich nach Westen fahrend, um dann auf die von ihm aus betrachtet westindischen Inseln zu stoßen. Um die ging es zunächst einmal. Und als er dann zurück war, er hatte ja lange Zeit bei den Portugiesen antichambriert. Eigentlich dachte er, die Portugiesen wären diejenigen, die ihn beauftragen müssten. Aber die waren angesichts der Dreistigkeit seiner Forderungen so schockiert, dass sie dachten, sie denken nicht daran, einem genuesischen Wollwebersohn zuzugestehen, dass er Vizekönig von Indien wird. Das wollte er nämlich. Die spanischen Könige Ferdinand und Isabella haben das gemacht. Ob sie es mit dem Hintergedanken gemacht haben, dass das ja ein Versprechen ist, das, naja, früher oder später wieder kassiert werden kann, was ich glaube. Das geht aber jedenfalls aus seinem Vertrag nicht hervor. Sie schließen eine Kapitulation mit ihm, also einen Vertrag, und sie stellen ihm dann einen Titulo aus, in dem sie ihm zugestehen, dass er alles das als Vizekönig verwalten darf. Was da auch drin steht, ist, was ist seine Aufgabe? Descubrir, entdecken, y ganar. Und in Besitz nehmen. Mhm. Das gehört von Anfang an dazu. Aber unsere Vorstellung vom Entdecker ist eigentlich, Neugierde treibe ihn an und erfinde neues Wissen.
Ich glaube, das Bild ist auch stark von Humboldt geprägt.
Ja, das Bild ist stark von Humboldt, der ein sehr positives Kolumbusbild auch hatte, geprägt. Also man hat eine sehr positive Vorstellung. Schaut man sich aber den Entdecker kurz an, dann stellt man fest, naja, es ist eben immer zusammengedacht von Anfang an. Entdecken und in Besitz nehmen. Und entdecken wollte er nicht etwas Neues, sondern den Weg in eine bekannte Welt, wie er meinte. Er kannte diese Welt aus Marco Polos Beschreibungen dieser ostindischen Inseln ja eigentlich. Und übrigens hatte er für den Großkhan der Mongolen, den es längst nicht mehr gab, aber das wusste man nicht, 3 sehr ehrerbietige Briefe dabei, denn man war nicht der Meinung, man könnte das Reich des Großkhans so ohne weiteres mit 3 Schiffen in Besitz nehmen. Aber die Inseln sehr wohl. Und da konnte man sich auf etwas noch stützen, das im 13. Jahrhundert bzw. im 14. Jahrhundert dann vollständig ausgearbeitet worden war, nämlich die Vorstellung, dass Inseln in Besitz genommen werden dürfen, weil nämlich alle Inseln der Welt sowieso dem Papst gehören. Das steht in der konstantinischen Schenkung drin. Die hatte Lorenzo Valla schon im 15. Jahrhundert als eine Fälschung erwiesen. Das machte aber nichts. Man konnte sich trotzdem immer noch darauf stützen. Und deswegen wurde jedes Mal der Papst adressiert. Sozusagen als derjenige, dem sowieso alle Inseln der Welt gehörten, dem Anspruch nach.
Wenn man sich diese ganzen Entwicklungen und Entdeckungen anschaut, aus heutiger Sicht, ist es da als Autorin, als jemand, der sich mit dieser Welt im 16. Jahrhundert auskennt, manchmal schwer, den Blick so zu verengen, dass man ja die Weltsicht der Menschen damals versteht? Also wie schaltet man unser heutiges Wissen aus, um da wirklich in die Welt einzutauchen?
Naja, das kann man ja nie ganz vollständig ausschalten. Man hat ja immer ein Wissen, das einen trägt. Aber man versucht natürlich unbeschadet dessen zu verstehen, wie sie gedacht haben und was es ihnen ermöglicht hat. Also Kolumbus könnte man als einen Zyniker beschreiben. Aber ich glaube, dann geht man fehl. Der war auch schon ein sehr frommer Mann. Nur dass Frömmigkeit eben zu diesem Zeitpunkt nicht verhindert hat, dass man der Meinung war, man könnte anderen Menschen ihren Besitz wegnehmen, weil sie ihn angeblich nicht wirklich besitzen, weil sie keine Herrschaft ausüben. Und das sieht man sehr genau, wenn man seine Beschreibungen liest. Schon wenn er auf die zur ersten Insel kommt, Guanahani, die er tauft nach dem Erlöser San Salvador. Also er beobachtet, sie sind ganz nackt, dann stellt er fest, sie sind schöne Menschen. Sie haben keine wirklichen Waffen. Sie kennen offenbar kein Metall, sie haben aber Gold an sich. Also man sieht sehr deutlich, wie er auf sie draufschaut und wie er zu der Überzeugung gelangt, hier wäre legitime Inbesitznahme möglich. Dieser Aspekt der Selbstlegitimation von Handlungen, den muss man immer mitdenken. Und man muss versuchen, die tatsächlich aus der Zeit heraus zu verstehen. Andererseits kann man in der Zeit auch sehen, dass ihm das keineswegs alle abgenommen haben. Zu den frühen Europäern, die da hinkommen, gehört Bartolomé de las Casas. Und Bartolomé de las Casas versteht sehr schnell, dass diese Art mit Menschen umzugehen, nicht legitim sein kann, dass sie nicht christlich ist. Er kommt zunächst ja mal als Encomendero, also als jemand, der da Land in Besitz nehmen will, und er bekehrt sich dann. Und auch das ist spannend, diese Prozesse der Bekehrung und des Verstehens, dass es ein Ringen darum gibt, was Menschen tun dürfen und was sie nicht dürfen.
Marina Münkler, wir sprechen weiter nach einer nächsten Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und zwar ist der Titel Balletto Secondo a Tre, gespielt vom Ensemble Instrumenta Musica, und komponiert wurde dieses Stück von Carlo Farina. Er lebte 1600 bis 1639. Ist nicht alt geworden.
Nein, er ist nicht alt geworden, aber er war 3 Jahre lang in Dresden und das war einer der Gründe, warum ich ihn ausgesucht habe.
Konzertmeister war er.
Konzertmeister in Dresden. Er hat dort mit Heinrich Schütz zusammengearbeitet und ein weiterer Grund für seine Auswahl, er war ein großer Violinvirtuose, so wie Bach ein Virtuose war und auch Heinrich Ignaz Franz Bieber, von dem wir noch was hören werden.
Sie hören NDR Kultur à la carte und das war Balletto Secondo a Tre von Carlo Farina. Das Ensemble Instrumenta Musica spielte unter der Leitung von Ercole Nissini. Marina Münkler ist zu Gast in dieser Stunde und wir haben eben schon mal über Kolumbus gesprochen und dieses Selbstverständnis, was die Menschen hatten, was aber nicht unwidersprochen blieb. Wie würden Sie sagen, hat sich dieser Streit, den es dann auch gab, um die Auslegung dieser Eroberung und die Legitimation, und das hat ja viel mit den Worten Barbaren, Heiden, Monstra zu tun, wie weit hat er sich auch niedergeschlagen in einer breiten Öffentlichkeit?
Naja, diese Berichte über die neue Welt, also das Wort, das zum ersten Mal bei Amerigo Vespucci auftaucht, nicht bei Kolumbus. Kolumbus versteht nie, bis zu seinem Lebensende nicht, dass er eine neue Welt entdeckt hat. Aber in diesen Berichten ist sehr viel die Rede von Menschen, die andere Menschen fressen. Es ist sehr viel die Rede von den Barbaren. Das ist eigentlich die Standardbezeichnung. Neben die dann die zweite Bezeichnung Heiden und aber vor allen Dingen die viel wichtigere Kannibalen tritt. Das ist eine Erfindung von Kolumbus im Grunde genommen, das Wort Kanniba, das sich dann durchsetzt für Menschenfresser, die vorher immer Anthropophagi heißen, also wörtlich genommen Menschenesser. Und Kolumbus trifft auf die ersten Kariben und stellt fest, das sind so ganz friedliche Menschen, die haben keine Waffen. Aber dann trifft er etwas später auf welche, die etwas anders sind, die sich wehren gegen diese Eindringlinge. Und die ersten, auf die er trifft, die erzählen ihm irgendwas, was er so deutet, es soll da Menschen geben, die Kanniba heißen und andere Menschen fressen. Das erklärt er, ist völliger Blödsinn. Die haben keine Ahnung, das sind die Leute des großen Khans. Er geht ja davon aus, dass es da den Großkhan der Mongolen gibt. Und die rauben hier ab und an Menschen, um sie zu versklaven. Natürlich, das ist für ihn eine ganz selbstverständliche Vorstellung. Und natürlich fressen die keine Menschen. Aber nachdem er auf diese anderen trifft, die sich wehren, die auch welche von seinen Leuten töten, sagt er dann, ja, das sind diese Kariba. Die sind Menschenfresser. Und dann vermischt sich das R und das N und schließlich ist von Kanniba die Rede. Und schon auf der zweiten Reise lässt Kolumbus 500 Indigene gefangen nehmen, schickt sie nach Spanien und sagt, naja, das sind Kannibalen, die können versklavt werden. Das lehnen die spanischen Könige ab, denn die begreifen sie ja, und das ist ja auch die Grundlage dafür, dass Kolumbus Vizekönig sein kann, als ihre Untertanen. Und ihre Untertanen sollen nicht versklavt werden. Aber natürlich gibt es dann ökonomische Interessen, die dafür sprechen. Das heißt, man braucht Legitimation. Und Juan Ginés de Sepúlveda, der schafft diese Legitimation, indem er sagt, auch er ein Theologe, indem er sagt, das seien Sklaven von Natur. So wie Aristoteles sie schon beschrieben habe. Und dagegen regt sich dann erbitterter Widerstand, wirklich erbitterter Widerstand bei Bartolomé de las Casas, ja, aber auch bei Francisco de Vitoria, der aus der Schule von Salamanca kommt, ebenfalls Theologe ist und der sagt, diese Art der Legitimation, der Besitznahme und der Eroberung ist nichts wert, sie ist nicht akzeptabel. Und also es gibt schon Widerstand dagegen und dem Kaiser ringt das. Karl V. ist durchaus ein frommer Mann, aber andererseits hat er auch ökonomische Interessen.
Wirtschaftliche Interessen, genau.
Und er braucht viel Gold. Hernán Cortés schickt ihm aus Mexiko jenes Gold, das es ihm überhaupt ermöglicht, Kaiser zu werden, denn er muss eine Reihe von Kurfürsten bestechen. Und da ist Gold aus Mexiko dabei. Also da ist alles eng miteinander verwoben, die ökonomischen Interessen. Es entsteht so etwas wie der Gedanke des Völkerrechts, nämlich dass es unveräußerliche Rechte gibt, die man den Völkern und den Menschen nicht wegnehmen kann. Das ist ein Gedanke, der sich nicht durchsetzen kann, aber er ist da, er ist klar formuliert.
Wenn man jetzt nochmal andersrum auf diese Zeit schaut und auf das, was Sie gerade beschrieben haben, zum Beispiel der Bartolomeus de las Casas, der sagt, das ist nicht richtig und auch andere, dass dennoch diese Stimmen der, heute würden wir sagen, der Vernunft oder der Gerechtigkeit oder der Menschlichkeit es immer viel schwerer haben als jene, die sagen, wir folgen dem Geld und der Macht und der Inbesitznahme und wir legitimieren das beispielsweise durch den Anspruch zu christianisieren.
Naja, Las Casas hat durchaus auch in einer Weise geschrieben, die aufheizen sollte, die dazu beitragen sollte, dass Menschen darüber nochmal anders nachdenken. Und sein Bericht von der Verwüstung der westindischen Inseln ist ausgesprochen drastisch. So drastisch, dass er teilweise heute in der Forschung bezweifelt wird, wenngleich man davon ausgehen muss, dass es sehr viele Massaker gegeben hat und dass die auch die Voraussetzungen waren dafür, dass man das Gebiet so schnell unter Kontrolle bringen konnte, neben der Verbindung mit indigenen Völkern. Aber was man sehen muss, ist, wie auch Las Casas in die Konflikte der Zeit verwoben wird. Also seine Hauptrezeption findet statt beim Aufstand der Niederlande gegen die spanische Herrschaft. Da sagen dann die protestantischen Niederländer, das, was die hier machen, das ist genau das Gleiche, was sie in Amerika treiben. Die Spanier sind von Grund auf böse und abgründig. Und gegen sie müssen wir uns mit allen Mitteln zur Wehr setzen. Also man kann nicht so einfach sagen, es gibt da einerseits die Stimme der Vernunft und der Zurückhaltung und andererseits gibt es die ökonomischen Interessen. Die Interessen sind miteinander verwoben. Die Art des Sprechens bleibt nicht auf einer Seite. Also in herabsetzenden, polemischen, beschämenden Art der Diktion, sondern sie wechselt die Seiten hin und her. Und von daher muss man sehen, das fand ich etwas, was uns am stärksten mit dieser Zeit verbindet. Das herabsetzende Sprechen so dominant wird.
Ja.
Es wird sicher nicht von allen Seiten gleichermaßen betrieben. Das kann man auch für das 16. Jahrhundert nicht sagen. Aber es taucht doch auf allen Seiten auf und führt dazu, dass die Konflikte in einer Weise verschärft werden, dass sie eigentlich häufig gar nicht mehr anhaltbar sind. Und dann eben in Bürgerkriegen münden wie in Frankreich. In Frankreich haben sie entsetzliche Massaker, nicht nur die Bartholomäusnacht, sondern auch im Umfeld davon. Und auch da taucht dann wieder die neue Welt auf, weil man weiß von diesen Massakern in der neuen Welt und man beschuldigt sich wechselseitig, man führe sich genauso auf wie die Spanier in der neuen Welt.
Es ist ein Thema, das wir noch weiter vertiefen werden, Marina Münkler, nach einer weiteren Musik, die Sie mitgebracht haben. Und zwar hören wir jetzt einen Komponisten aus dem 16. Jahrhundert, und zwar Claudio Monteverdi, Chiome d'Oro, gesungen von Nuria Rial. Und nach der Musik erzählen Sie uns was dazu. Nuria Rial sang Chiome d'Oro von Claudio Monteverdi, begleitet wurde sie von L'Arpeggiata unter der Leitung von Christina Pluha. Sie hören NDR Kultur à la carte und diese Musik hat uns unser heutiger Gast mitgebracht, die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Marina Münkler. Musik aus der Zeit, über die wir sprechen tatsächlich.
Mhm. Ja, also sie liegt knapp später, es ist frühes 17. Jahrhundert, da hat er das geschrieben. Und es ist eigentlich eine Sammlung von Madrigalen, zu denen dieses Chiomedoro gehört. Das Interessante ist, dass er die Stimmen so führt wie Violinen. Und Violine ist ja so ein bisschen das musikalische Thema dessen, was ich ausgesucht habe. Und diese Madrigale klingen gar nicht schwer, sondern sehr leicht, weil er die Stimmen eben so führt. Das ist kolossal beeindruckend. Und man hat einerseits diese höfische Musik, die ja für das 16. und 17. Jahrhundert eine sehr große Rolle spielt, und andererseits auch eine Frömmigkeitsgrundierung, die da drin ist, die man aber bei Monteverdi nicht so richtig raushört.
Wir sprechen über das 16. Jahrhundert, über das Sie ein sehr umfangreiches Buch veröffentlicht haben. Das dramatische 16. Jahrhundert heißt es im Untertitel des Buches. Und wir haben schon so die großen Konfliktlinien skizziert, haben über Kolumbus gesprochen, über die neue Welt. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem, der nicht fehlen darf, nämlich Martin Luther, der, wie Sie auch schon erwähnt haben, natürlich durch die Erfindung der beweglichen Lettern von Johannes Gutenberg zu dieser großen Wirkmächtigkeit gelangen konnte. Und Sie haben auch erwähnt, es gab ja den Beginn der kleinen Heftchen, der Zeitschrift, könnte man sagen, der Zeitung, Flugschriften. Und das Erstaunliche daran ist, dass die Themata, die aufgegriffen wurden, in einer Drastik abgebildet werden, auch in den Bildern, auch da haben Sie Abbildungen in dem Buch, über die Grausamkeit der Türken beispielsweise, über die Grausamkeit der kannibalischen indigenen Bevölkerung in der neuen Welt. Das heißt, das war etwas, was man heute, wenn man sich jetzt die Welt des Internets anschaut, vielleicht Clickbaiting nennen würde. Also es zieht das und findet Verbreitung, das, was möglichst sensationell ist. Und leider muss man sagen, nicht in einem positiven Sinne, sondern immer in einem negativen.
Ja, möglichst sensationell und möglichst herabsetzend. Das ist das, worum es geht. Das ist das, was offenbar Kommunikation am meisten dynamisiert, wenn sie herabsetzend ist. Das macht natürlich Spaß. Also das, man kann sich sozusagen dem bösartigen Humor, der da drin steckt, also gerade bei Luther und in seinen Formulierungen, gar nicht so leicht entziehen. Er nennt zum Beispiel Gegner wie Kaspar Schwenkefeld, den nennt er immer Stenkefeld. Und also diese Namensverballhornungen, die sind ganz standardmäßig in der Zeit. Aber Luther bedient sich dieser Sprache der Herabsetzung sehr gezielt und auch sehr bewusst. Denn er möchte Schichten anziehen, die vorher eigentlich in den Diskursen nicht drin sind. Und für die ist das wechselseitige Beschimpfen, das Umgehen mit Schimpfworten, einerseits etwas Selbstverständliches, das sie aus ihrem Alltag kennen. Und andererseits ist es für ihn aber auch eine Form, sich sozusagen dessen, woher er kommt, zu entledigen. Er will diese Verbindung zur katholischen Kirche, zur römischen Kirche, die er hat, die will er zerstören, zerbrechen, und es gelingt ihm damit auch. Und er zerschneidet tatsächlich das Tischtuch auf diese Weise. Aber das führt dann dazu, dass die Kommunikation in einer Weise dynamisch wird, was ihm sehr hilft am Anfang. Es verhindert, dass man ihn in Worms so einfach festnehmen kann. Das hat man ja 100 Jahre früher mit Jan Hus auf dem Konstanzer Konzil gemacht. Der ist eben nicht lebend von dort wieder weggekommen. Luther hat so viele Anhänger schon durch seine invektiven, herabsetzenden Schriften, dass man ihn nicht so einfach mehr gefangen setzen kann. Und so gelingt es dem sächsischen Kurfürsten dann, ihn auf die Wartburg zu schaffen. Aber für den Konflikt, den es gibt zwischen der römischen Kirche und dieser reformatorischen Bewegung, führt das dazu, dass das Ganze nicht mehr auf der Ebene von Disputationen gehalten werden kann, sondern dass jetzt tatsächlich das Volk einbezogen wird. Durchaus auch in der Weise, wie Luther das gar nicht will. Denn es entstehen ja dann relativ bald danach die Bauernkriege. Der Bauer ist für die Reformation eine wichtige Gestalt. Es entstehen solche Reformationsdialoge, wo der Bauer als einer, der unverstellt an Christus glaubt, dann gerne gegen einen Kleriker antritt. Das heißt, so wird das in diesen Dialogen konstruiert. Und dabei gewinnt der Bauer immer. Als die Bauern dann aber die Freiheit eines Christenmenschen, von der Luther gesprochen hat in einer seiner großen Schriften von 1520, wörtlich nehmen, wendet sich Luther relativ schnell von ihnen ab, denn mittlerweile hat er ja diese Trennung zwischen geistlicher und weltlicher Obrigkeit entdeckt und ist der Meinung, der weltlichen Obrigkeit muss man folgen, obwohl er das selbst ja mitnichten gemacht hat. Er ist ja nicht dem Kaiser gefolgt, sondern hat gesagt, er will aus der Schrift widerlegt werden. Nur dann kann er widerrufen. Und so ähnlich machen das die Bauern auch. die sagen dann auch, ja, solange wir nicht aus der Schrift widerlegt werden, können wir nicht zurückgehen. Und dann kommt es zu einer seiner härtesten Schriften. Also er wendet sich eben nicht nur gegen die römische Kirche, er wendet sich nicht nur gegen jene auf der kaiserlichen Seite, die ihn zum Feind erklärt haben, sondern er wendet sich auch gegen die Bauern in einer sehr harten Schrift, wieder die mörderischen Rotten der Bauern, in denen er sie scharf verurteilt und in denen er im Prinzip die Söldner der unterschiedlichen fürstlichen Heere gegen die Bauern auffordert, sie zu schlagen, zu töten und alles mit ihnen zu machen, was sie wollen. Also man sieht auch die Gewaltaffinität,
ja,
die durchaus in dieser Sprache steckt, findet man auf allen Seiten, aber die Gewaltaffinität ist enorm und die müssen wir ja jetzt heute leider auch beobachten. Also die sozusagen die Nähe von einer Sprache der Gewalt zu Gewalthandeln, die ist doch bemerkenswert und sie wiederholt sich. Also ich habe das Buch ja eigentlich nicht auf Aktualisierung hingeschrieben, aber es drängt sich einem so einiges an aktuellen Bezügen auf.
Ja, war das für Sie auch eine bisschen erschreckende Erkenntnis?
Naja, wir leben ja durchaus noch vielleicht nicht mehr so sicher, wie das vor 30, 40 Jahren der Fall war, in einem Fortschrittsparadigma. Also wir denken, es hat sich vieles zum Positiven entwickelt. Es gibt Dinge, die passieren so nicht mehr. Natürlich haben wir auch den tiefen Bruch des Nationalsozialismus. Alle im Kopf, mehr oder weniger im Kopf, muss man leider sagen. Aber trotzdem war dieses Fortschrittsparadigma, hat unser Denken doch so grundiert, dass wir gedacht haben, bestimmte Dinge können sich nicht wiederholen. Jetzt sehen wir, wie dicht wir an Wiederholungen sind. Und das ließ sich eben auch beobachten. Ich konnte mich dieses Eindrucks selber nicht erwehren. Wenn man sich die Kulturkämpfe des 16. Jahrhunderts anschaut, dann stellt man fest, ja, da ist vieles an herabsetzender, schmähender, verunglimpfender Sprache so nah an Stereotypisierungen. Die reden ja beispielsweise nicht vom Osmanischen Reich. Da müsste man ja schon wissen, dass es eine osmanische Dynastie gibt und so weiter. Die reden von den Türken. Die Heere, mit denen sie es zu tun bekommen, das sind überhaupt keine Türken, sondern es sind in der Regel Europäer. Die türkischen Janitscharen, die so gefürchtet sind, sind in der Regel zwangsrekrutierte Europäer vom Balkan in aller Regel.
Über das Osmanische Reich, Marina Münkler, müssen wir gleich noch ausführlicher sprechen. Jetzt hören wir noch mal Musik von Johann Sebastian Bach, und zwar den ersten Satz aus der Sonate für Violine Solo Nummer 1 in G-Moll spielt Leonidas Kavakos.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Leonidas Kavakos spielte den ersten Satz aus Johann Sebastian Bachs Sonate für Violine Solo Nummer 1 in G-Moll. Und das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes von der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Marina Münkler. Warum dieser Wunsch? Bach ist einer ihrer Lieblingskomponisten.
Bach ist einer meiner Lieblingskomponisten und ich finde, diese Musik hat etwas Heiliges. Bach ist ja der einzige Protestant in der Reihe von Komponisten, die ich ausgesucht habe, von denen ja einige wie Claudio Monteverdi, die auch Priester gewesen sind, aber die alle anderen sind katholisch, nur Bach war Protestant und er hat diese Violinmusik, glaube ich, zum ersten Mal so entdeckt als ein kontemplatives Soloinstrument. Also das ist ja nicht fürs Konzert eigentlich gedacht. Das ist nicht zur Unterhaltung für eine höfische Gesellschaft, sondern es ist höchste Konzentration und sehr komplex, sind viele Doppelgriffe drin, das ist schwer zu spielen. Und das ist aber ungeheuer beeindruckend. Man hört ja übrigens auch den Violinisten atmen.
Ja.
Und das gehört dazu. Das Instrument muss atmen und die Person, die es spielt, muss auch atmen. Und das ist eine Vorstellung von einer Konzentration auf eine Sache, die nur für einen ganz allein ist, die ich heilig finde.
Der Sprung zum Osmanischen Reich an dieser Stelle. Wir sprechen über das 16. Jahrhundert und die großen Konflikte oder die großen Neuerungen haben wir schon ein wenig besprochen, wirklich nur sehr am Rande. Für alle Interessierten, denen sei das Buch sehr empfohlen, um da in die Tiefe zu gehen. Und das Osmanische Reich ist so facettenreich, auch was die Kriegsführung angeht, auch da gibt es ganz andere Taktiken und Mittel, als es zu der Zeit in den großen europäischen Ländern der Fall war, nämlich, dass es alles professionalisiert tatsächlich.
Genau, das osmanische Heer ist das professionellste dieser Zeit. Es hat exerzierte Truppen, es hat Infanterie, es hat Kavallerie und es hat Artillerie. Artillerie kennt man durchaus auch in Europa, aber die setzt man bei Belagerungen ein. Die Osmanen setzen sie in der offenen Feldschlacht ein. Das ist für die europäischen Ritterheere eine Katastrophe und man sieht auch die Denkhindernisse, die da drin sind. Mit der ritterlichen Vorstellung von Ehre ist das nicht zu verbinden. Sie begreifen nicht, was es heißt, gegen exerzierte Truppen zu kämpfen. Sie begreifen nicht, was es heißt, einen Angriff gegen eine Feldartillerie zu reiten. Der wird natürlich komplett zusammengeschossen. Also sie haben keinerlei Chance, diese Schlachten zu gewinnen. Und die Modernität des Osmanischen Reichs, die tritt ihnen als etwas entgegen, was sie selbst nicht bewältigen können, während sie in der neuen Welt sehr moderne Formen der Kriegführung praktizieren. Also weil sie da gezwungen sind zu modernisieren und weil die Ehrvorstellungen nicht so unter Kontrolle sind. Und das macht einen großen Unterschied und trotzdem haben sie von den Türken immer den Eindruck, die seien rückständig. Das ist das, was erzählt wird, was man denkt. Man stereotypisiert sie auch so sehr, dass man sagt, der Türke sei so und so. Aber in den Schlachten erfahren sie eigentlich, dass das alles nicht stimmt.
Marina Münkler, Sie haben zusammen mit Ihrem Mann, dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler, die Bücher Abschied vom Abstieg und die neuen Deutschen geschrieben. Und wenn man ihnen zuhört, dann gewinnt man, auch wenn man die Themen dieser Bücher ein bisschen im Hinterkopf hat, den Eindruck, dass sie sehr interessiert sind an einem Thema, das ich mal grob umschreiben würde mit Zeitenwende. Ist das ein Thema, das Sie auch in Ihrer wissenschaftlichen Karriere immer interessiert hat?
Ja, das kann man so sagen. Ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben über spätmittelalterliche Fernostasienberichte und die haben damit was zu tun, dass die Mongolen auftauchen. Und die Mongolen kommen plötzlich wie der Blitz aus dem Himmel oder man denkt, sie entspringen der Hölle und nennt sie Tartaren von Tartarus. Tartaros eigentlich griechisches Wort für Hölle. Und man kann sich das nicht erklären, was da passiert. Und gleichzeitig gibt es aber Handelskontakte. Der Venezianer und der Genuesen, die finden das mit den Tataren, von denen sie relativ schnell auch wissen, dass sie eigentlich Mongolen heißen, finden das gar nicht so schlimm. Sowas interessiert mich, wenn etwas Neues passiert und man darauf irgendwie reagieren muss. Wie können Gesellschaften das verarbeiten? Wie können sie verstehen, was ihnen da gegenübertritt. Wie können sie sich angemessen dazu verhalten? Wie lange dauert das, bis es aus einer Phase der Panik, was bei den Mongolen schon der Fall ist, in eine Phase des Wissenwollens übertritt? Und wann tritt es in eine Phase ein, wo man die Dinge wieder sortieren kann und wo mehr Gelassenheit eintritt? Im 16. Jahrhundert kann man leider von solchem Eintreten von Gelassenheit sehr wenig beobachten.
Es ging nicht gut weiter.
Das geht bis zum Ende des 16. Jahrhunderts und zieht sich ja dann auch ins 17. Jahrhundert hinein. Die religiösen Konflikte, die kulturellen Konflikte, die politischen Konflikte, das alles bleibt bestehen. Und da unterscheidet sich vielleicht das 16. vom 13. relativ deutlich. Und manchmal ist es auch spannend zu sehen, dass Vorannahmen, die man hat, nämlich dass im 16. Jahrhundert man doch eigentlich viel mehr wusste, dass die nicht stimmen. Die Beschreibungen beispielsweise fremder Völker, also die mittelalterliche Ethnographie im 13. Jahrhundert, ist viel avancierter, und das hängt damit zusammen, dass sie nicht mit einer Machtprojektion verbunden ist. Im 13. Jahrhundert stellen sich weder die europäischen Kaufleute wie Marco Polo, der übrigens jetzt seinen 700. Todestag, oder wir begehen ihn vielmehr, Stadt Venedig begeht ihn, der hat keine Machtprojektion, der bewundert die Mongolen. Schon vorher die franziskanischen Gesandten aus der Mitte des 13. Jahrhunderts haben keine Machtprojektion, sondern sie sind konfrontiert mit einer. Der Großkhan gibt ihnen Unterwerfungsschreiben an den Kaiser, die europäischen Könige und den Papst mit. Aber der Druck, der auf ihnen liegt, führt dazu, dass sie Dinge genauer beschreiben können. Also sie haben viel genauere Beschreibungen als das, was man im 16. Jahrhundert von den Entdeckern und Eroberern lesen kann. Und also das finde ich interessant. Wie reagieren Gesellschaften auf Druck, auf Konflikte? Wie wachsen ihre Verarbeitungskapazitäten oder wie schrumpfen sie? Und wo kommen dann mediale Konstellationen dazu, die es möglicherweise ermöglichen, dass viel mehr Leute teilnehmen am Diskurs, die aber auch dazu führen, dass der Diskurs abgründig wird?
Damit sind wir in der Gegenwart angelangt, Marina Münkler. Aber bevor wir darüber sprechen, hören wir einen letzten Musikwunsch von Ihnen, und zwar von dem Komponisten Heinrich Ignaz Franz Bieber. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Auch Bieber war ein Violinvirtuose und hat ungeheuer anspruchsvolle Violinmusik geschrieben. Er kommt eigentlich aus durchaus bescheidenen Verhältnissen, wird dann aber geadelt wegen seiner brillanten Musik und darf sich dann Bieber von Biebern nennen. Und er ist wieder einer der katholischen Komponisten, die ich hier präsentiere. Sieht man auch an seinem Namen, denn er heißt eigentlich Heinrich Bieber, und Ignaz, den heiligen Ignatius von Loyola, und den heiligen Franziskus, die hat er sich noch als Namenspatrone selber zugelegt. Thank you.
NDR Kultur à la carte aus der Sonate für Violine und Basso Continuo Nummer 3 in F-Dur hörten wir den ersten Satz, komponiert von Heinrich Ignaz Franz Bieber, gespielt von der Geigerin Lina Thor-Bonnet. Sie wurde von der Musiker Alchimia begleitet. Marina Münkler, wir sind leider schon fast am Ende dieser Stunde, aber es klang immer wieder an in unserem Gespräch, dass man natürlich die Ereignisse und die Gedanken aus dem 16. Jahrhundert nicht eins zu eins auf die Gegenwart münzen kann. Aber wo Sie eben davon sprachen, dass es natürlich auch durch Auftauchen eines neuen Mediums, sprich des Druckes, des Buchdruckverfahrens, der beweglichen Lettern von Johannes Gutenberg, eine unglaubliche Verbreitung von Meinung, von Erzählung gab. Da fällt der Gedanke natürlich recht leicht zu sagen, gut, das haben wir im Moment auch. Wir sind mit einem neuen Medium unterwegs, das im letzten Jahrhundert seinen Ausgang nahm, aber jetzt im 21. Jahrhundert eigentlich erst zur Blüte oder auch in den Abgrund, wie man es sehen möchte, sich entwickelt. Würden Sie denn sagen, man kann da wirklich auch eine Lehre daraus ziehen, aus den Fehlern, dass man sagt, man kann heute Dinge anders machen, wenn man die und die Weichen anders stellt und tappt vielleicht nicht in die gleichen Fallen?
Naja, die Fallen sind schon durchaus andere. Aber was wir beobachten können, also wenn wir zunächst einmal auf Ähnlichkeit setzen, bevor wir auf die Differenzen zu sprechen kommen, was man sehen kann, ist, dass wenn man breitere Schichten beteiligt an der Kommunikation, dass dann eine ganz andere Dynamik entsteht. Und das interessanterweise, und da ist eine weitere Ähnlichkeit, die Sprache der Herabsetzung am besten funktioniert. Weil sie ja eigentlich für jeden das Naheliegendste ist. Beschimpfen ist so viel leichter als loben. Beschimpfen ist so viel leichter als begründen. Beschimpfen ist so viel leichter als argumentieren. Und von daher ist das etwas, das extrem gut funktioniert. Und wenn Sie sich heute Donald Trump nur anschauen, dann sehen Sie, da gibt es ja kein einziges Argument. Der Mann besteht nur aus Beschimpfungen und das funktioniert kolossal gut. Und was wir jetzt auch haben, das ist im 16. Jahrhundert noch nicht so und das sind die Differenzen. Im 16. Jahrhundert wächst die Beteiligung an solcher Kommunikation ungeheuer. Aber mittlerweile haben wir eine komplette Transformation, dass eigentlich das Sender-Empfänger-Modell, das wir im Radio noch so haben, doch weitgehend gefallen ist. Es gibt quasi Sender und Sender. Also jeder Zuschauer, Zuhörer von früher hat sich im Internet in einen Sender verwandelt und kann da natürlich seinerseits immer mitwirken. Am Anfang war ja die Idee, das bringe die große Demokratisierung. Jetzt gibt es endlich eine Gleichberechtigung in der Kommunikation. Und was wir feststellen müssen, ist, diese Gleichberechtigung mündet in die Sprache der Herabsetzung, der Schmähung, der Beschimpfung. Das ist offensichtlich auch jetzt wieder das, was am nächsten liegt. Und es wird sehr schwer werden, das wieder einzufangen. Und das hängt damit zusammen, dass diese Medien sehr schwer zu kontrollieren sind. Und ich glaube, man wird etwas machen müssen, was im 16. Jahrhundert durch die Imprimatur, die Druckerlaubnis, geschaffen wurde. Man hat dann versucht, das eine oder andere wieder einzufangen. Man wird an diesen Algorithmen arbeiten müssen. Man wird bestimmte Algorithmen, die dazu führen, dass Leute nur noch in eine Richtung geführt werden und dass das, was ihnen mal für einen Moment naheliegen mag, der Ärger, die Wut, die Beschimpfung, dass das zum Dauerzustand ihres kommunikativen Daseins wird. Und das macht übrigens Leute nicht glücklicher. Es macht sie sehr unglücklich. Und von daher glaube ich, wäre es sehr wichtig, die Medienmacht der Internetplattformen zu beschränken und dafür zu sorgen, dass man diese Algorithmen in den Griff kriegt, die die Leute alle in eine Richtung führen, wie die Lemminge.
Das Stichwort ist natürlich die Medienmacht beschränken. Und wer die Macht hat, der möchte sie im Zweifel behalten.
Ja, war tatsächlich schon immer so. Ja. Aber es ist trotzdem immer mal wieder gelungen, Macht zu begrenzen.
Marina Münkler, wir sind leider am Ende der Stunde. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und den Besuch.
Ich danke sehr für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Und das war NDR Kultur à la carte heute mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Professor Marina Münkler. Ihr Buch, über das wir eingehend gesprochen haben in der Stunde, trägt den Titel Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert, und es ist bei Rowohlt Berlin erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.